In meiner Predigt von letzter Woche haben wir angeschaut, wisst ihr es noch, wie dass wir Fremden und Asylanten begegnen können, wie können wir ihnen Wertschätzung und Liebe vermitteln. Und heute schauen wir den Radius noch ein bisschen ausweiten, an, wie wir generell Menschen begegnen können. Das ist auch der Schluss von unserer Predigserie, wo wir dran sind. Und dort fragen wir uns, wie können wir Liebe und Wertschätzung Menschen so weitergeben, dass sie Jesus dabei begegnen. Jetzt habe ich einen Kollegen mitgebracht und der hat ganz eine kreative Idee gehabt, wie man das umsetzen könnte, wie man Wertschätzung überbringen kann. Und das Film würde ich euch gerne zeigen.
Wir wohnen hier oben im 9. Stock und unten in meiner Garage habe ich den Lautsprecher gebaut, zusammen mit meinem Bruder. Ich finde nämlich, etwas schöner zu machen, ist eigentlich ganz einfach, mit einem Kompliment. Aber trotzdem machen wir das fast nie. Warum eigentlich? Und ich dachte, hey Steffi, jetzt gehst du einfach mal auf die Straße, Leute Kompliment machen. Euer Lachen ist der Hammer.
Die Laufstil, gigantisch.
Die sind alle so schön.
Oder sieht im Fall trotzdem alle gut aus.
Eure Krawatte ist übrigens sehr cool.
Des yeux et des cheveux vraiment magnifique. Ah, des yeux, magnifique. Ah. Magnifique. Wow, super.
Ton look est parfait.
You are so beautiful, ja, ihr auch.
Buongiorno, ragazzi.
Sei bellissima.
Look perfetto.
Meravigliosa.
Oggi siete davvero forti. Eure Hörner passen super zu eurem Fell. So schön.
Ihr seid so eine sympathische
Familie!
Wie können wir hilfreich, gewinnend neben Menschen stehen, die unseren Glauben nicht teilen? Ich habe euch ganz am Anfang gesagt, dass ich euch auch versuchen möchte, eine Antwort zu geben auf gewisse spezifische Situationen. Und habe dann in der Bibel krampfhaft auch nach Texten gesucht. Und ich muss sagen, es war nicht ganz so einfach gewesen. Weil ich keine Texte gefunden habe, habe ich gedacht, jetzt kann ich ja euch einfach ein paar Denkaufgaben mitgeben. Und ich möchte euch Anstöße geben. Als erstes, wie stehen wir in einer Situation, wenn unser Partner, unsere Partnerin, den Glauben nicht teilt. Ihr habt das miterlebt, am Church Brunch war Simon und Marcel da. Simon ist, ich glaube, so etwa mit 35 zum Glauben gekommen. Und da hat sie so begeistert, es hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Weil ich dachte, hat die überfahrt ihren Ehemann in jedem Fall. Wie sie so begeistert war von dem, was sie gefunden hat, in Jesus. Wie können wir uns hilfreich verhalten? Ich staune über Simon, wie sie das gemacht hat. Ich denke, als erstes dürfen wir einfach beten. Sturm beten, dass Gott auch das Herz von meinem Partner, von meiner Partnerin berührt. Und auch dafür beten, hilf mir, dass ich erkennen darf, was ist hilfreich für meinen Partner. Und vielleicht auch gut anschauen, was ist nicht hilfreich. Und dann glaube ich, dann braucht es viel Geduld, viel Rücksicht, auch um nicht überfordert zu sein. Weil eine der möglichen Sorgen ist, wenn dein Partner plötzlich so völlig anders ist und so begeistert von dem Jesus, von dieser Kirche, wo er jetzt hingeht, dann packt denn die Angst, bist du jetzt plötzlich mit dem Jesus geheiratet? Oder bist du immer noch mit mir geheiratet? Welche Bedeutung hat das? Bin ich auch noch wichtig in deinem Leben? Und ich glaube, es geht darum, Partner einfach auch ein Stück zu Jesus zu lieben. Das heisst nicht, dass du plötzlich über alle deine persönlichen Grenzen hinweggehst. Immer schon 10 Minuten bevor der Mann heimkommt, an der Tür stehst mit den Pantoffeln, darfst einfach auch noch normal sein. Aber darum ringen, dass Gott dir eine besondere Liebe schenkt für deinen Partner. Ich hätte ja den Church Brunch gern mit Simon und Marcel zusammen über das geredet, aber das hat thematisch nicht so gepasst. Gewisse Sachen haben wir schon mitbekommen. Der Marcel hat Schicht geschafft. Und Simon war so begeistert gewesen, wenn sie auch immer hätte können. Sie ist an alle Veranstaltungen von der Kishona ins Frauenfeld gegangen. Aber wenn ihr Mann frei hat am Wochenende, dann ist sie nicht in den Gottesdienst gegangen. Dann hat sie Zeit gehabt, um mit ihrem Mann etwas zu unternehmen, ausser er hat etwas für sich machen und das ist auch da gestanden. Simon hat ihrem Mann versprochen, ich gebe kein Geld in diese Sekte. Das hat dem Himmel Angst gemacht. Simon hat eigenes Geld verdient mit ihrer Hundezucht und ihrem Hundesalon. Kein Geld in Kishona Frauenfeld. Einfach, das ist für mich auch ein Stück Weisheit, um können Marcel zu helfen. Und trotzdem hat es 7 Jahre gedauert und es hat eine krasse Krise in seinem Leben gebraucht, dass er überhaupt offen war und gesagt hat, und das brauche ich auch. Weiß es nicht. Ich gebe euch da als Aufgabe für Kleingruppen. Redet darüber, was ist hilfreich, wenn ich mit einem Partner geheiratet bin, der kein Interesse hat am Glauben. Noch spannender finde ich unsere Kinder und auch ganz besonders unsere Schwiegerkinder, wenn die kein Interesse am Glauben haben. Ich glaube auch da, Regel Nummer 1, betet Sturm. Und da habe ich euch schon gesagt, ihr dürft auch fasten, ihr dürft es euch einfach nicht anmerken lassen. Die müssen nicht das Gefühl haben, ich bin das Opfer von diesen Schwiegereltern, die mich jetzt hier bebettet. Aber macht es. Fragt euch immer wieder, was ist hilfreich, dass ich vielleicht auch meine Tochter, die sich bewusst abgewendet hat, kann gewinnen kann. Kein geistlicher oder moralischer Druck. Gerade Kinder, die aufgewachsen sind in einer christlichen Familie, da die Jungs sind, die wissen alles. Du musst ihnen die Konsequenzen von ihrem Leben nicht unter die Nase reiben. Das löst fast nur Widerstand aus. Und mit der Hölle musst du auch nicht drohen. Die wissen alles. Jetzt komme ich zu einem schwierigen Punkt. Einfach von meinen Beobachtungen her. Unsere Kinder wachsen an und irgendwann entscheidet sich und sagt, der Glaube von meinen Eltern, das ist nicht mein Glaube. Und dann machen sie Sachen, leben den Lebensstil, haben Wert, wo wir als Eltern nicht teilen. Und dann kommt eine ganz schwierige Phase, wo ist es unsere Verantwortung, als Eltern einfach zu sagen, aber da in unserem Haus gelten die und die Werte. Da will ich nichts dazu sagen. Ich glaube, da muss alle Eltern auch darum ringen, wie gehen wir mit dem um. Aber ich glaube, es gibt irgendwo einen Punkt, wo deine Kinder erwachsen sind, ausgeflogen sind, was auch immer. Wo es darum geht, dass wir ihre Entscheidung respektieren. So wie wir ganz einen Haufen Entscheidungen von unseren Kindern einfach respektieren, wie sie erwachsen sind. Wir haben es nicht schlau gefunden, wo unsere Kinder mit einem halbjährigen Baby auf Thailand in die Ferien sind. Ich finde das Dummheit. Geht mich nichts an als Vater. Und ich behalte die Klappe. Die können doch auf Thailand. Das ist doch ihre Entscheidung. Und ich glaube, auch in moralischen Fragen, wo wir nicht teilen mit unseren erwachsenen Kindern, müssen wir raus aus der Rolle des Richters. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und wenn wir wieder Ansprechperson werden sollen, wo sie freiwillig auf uns zukommen, wo wir eine Beziehung pflegen können, ich glaube, dann müssen wir ganz vorsichtig mit dem umgehen. Vielleicht braucht es einmal ein Gespräch, wo man einfach sagt, wir haben das bis jetzt so gehandhabt, wir haben gesagt, in unserem Haus wird nicht übernachtet, ohne dass ihr geheiratet sind. Und irgendwann sagst du, und jetzt entlassen wir euch in die Eigenverantwortung. Herzlich willkommen. Ihr lebt so oder so schon 5 Jahre zusammen. Wir könnten über das diskutieren. Lieb sie zu Jesus. Wenn du mehrere Kinder hast und ein Teil von denen kein Interesse am Glauben hat, ich glaube, jetzt solltest du ein bisschen parteiisch sein. Ich glaube, du darfst einfach die noch ein bisschen mehr gern haben. Ihnen noch ein bisschen unterstützender zur Seite stehen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn wir Kinder haben, die den Glauben teilen, haben wir die gleiche Wellenlänge. Wir gehen vielleicht sogar in die gleiche Gemeinde. Wir sind näher. Und wir sehen ihre Schätzchen und alles zusammen. Das ist alles ganz näher. Und die Kinder, die sich distanziert haben von uns, die weggegangen sind, haben wir plötzlich viel mehr Distanz. Wenn du entscheiden musst, will ich hingegangen hüten, hüte doch Kinder von denen, die sich vom Glauben abgewendet haben. Wenn es darum geht, wem helfen wir mit einer Hypothek? Hey, dann dürft ihr. Ja, der ist ja noch gar kein richtiger Schwiegersohn, gell? Darf der dir so näher sein wie deine eigenen Kinder? Oder nicht? Schwierig, gell? Also, habt ihr gesehen, keine Bibelstelle dazu, gell? Redet drüber, denkt drüber nach. Jetzt kommen wir zum Allgemeinen. All deine Leute um dich herum. Am Arbeitsplatz, Nachbarn, wie stehen wir neben denen? Ich glaube, dass 95% der Schweizer kein Interesse haben am christlichen Glauben als theoretischen Lösungsansatz. Hey, da ist der Buddhismus attraktiver. Ich glaube, ein hoher Prozentsatz hat den christlichen Glauben abgehakt, behauptet sogar, das kenne ich. Das bringt gar nichts. Ich glaube, der Prozentsatz ist hoch. Ich behaupte, 99,9% der Menschen haben eine ganz grosse Sehnsucht. Wir waren an der Predigerkonferenz auf der Kishona und dann war eine berühmte Frau da, Zukunftsforscherin, eine Kirstin, irgendwo so. Eine Wahnsinnsfrau. Und sie hat darüber geredet, um was geht es, was sind die neuen Trends der Zukunft. Und das, was rausgeleuchtet hat. Unsere Gesellschaft ist prägt von Sehnsucht. Wir haben uns befreit, wir dürfen alles, ist alles erlaubt. Du kannst, was kannst du denn machen, was verboten ist? Wenn es für dich stimmt, mach es einfach. Wir haben uns gewaltig befreit. Was geblieben ist, ist eine riesige Sehnsucht. Und ich denke vor allem Sehnsucht nach dem Grundwert, wo wir alle uns tragen. Bedeutung, Wer bin ich? Habe ich einen Platz? Liebe, Annahme. Darf ich an einem Ort sein, wenn ich bin? Ohne Leistungsdruck. Ein Ort, wo ich Hilfe bekomme. Ein Ort auch, wo ich Antworten bekomme für Fragen, die mich beschäftigen. Die Zukunftsforscherin hat gesagt, wir sind in einem neuen Trend. Die Leute, nachdem wir uns befreit haben, sind wieder am Fragen, wie sollen wir denn leben? Wenn alles erlaubt ist, ist die Frage nicht beantwortet, wie sollen wir denn leben? Und denke, für viele ist auch Sicherheit ein Ort der Geborgenheit. Ganz eine wichtige Frage. Und wir sind umgeben von Menschen mit dieser Sehnsucht. Vor 2,5 Jahren habe ich eine Predigserie gemacht. Man sollte nie fragen, ob man sich noch daran erinnern kann, gell? Ich habe behauptet, wir selber müssen von Jesus berührt sein. Um aus dieser Begegnung mit Jesus heraus können Menschen begegnen. Und Menschen eine Begegnung mit Jesus ermöglichen. Das war unsere Predigserie. Und es ist um diese Grundwerte gegangen, wie Liebe, Annahme, echtes Interesse, Anteilnahme an dieser Persönlichkeit. Du kannst es auf dem Internet nachlesen, wenn du es vergessen hast. Zusammenfassung. Das ist kein Job, den ich euch anhänge. Das ist nicht etwas, das ihr auch noch machen solltet. Sondern ich glaube, das ist eine Herzenshaltung. Und zu dieser Herzenshaltung möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen aus dem Neuen Testament, die ihr alle gut kennt. Und wo für mich vor ein paar Jahren plötzlich in ein ganz neues Licht gestellt worden ist. Und wo mir für mich eine Geschichte ist, wo uns zeigt, wie können wir zu einer Herzenshaltung, dass wir Menschen können lieben, annehmen, dass wir echtes Interesse können zeigen, dass wir Anteilnahme praktizieren. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Kennt ihr? Die Bibel sagt, Jesus erzählt die Geschichte, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho und fällt dort in der Wüste Juda unter die Räuber. Die überfallen ihn, die schlagen ihn zusammen, die rauben ihn aus. Und er bleibt am Strassenrand halb tot liegen. Es kommen dann zwei religiöse Führer vorbei, auf dem Weg, auf dem gleichen Weg. Sie sehen ihn und gehen schnell an ihm vorbei. Und dann kommt ein Samariter. Die Samariter, das waren eben keine rechten Juden, die hat man verachtet. Der Samariter kommt vorbei und er hat Erbarmen. Er sieht den Mann. Und dann lesen wir, er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wow! Hey, das ist ein Blankoscheck. Der Samariter sorgt für den unter die Räuber gefallene, bringt ihn ins Hotel und sagt, pflegen, bis er gesund ist, ich übernehme alle Kosten. Ist dir vielleicht noch nie passiert? Das war unsere Situation in Nairobi. Wenn ich jemanden in ein Rechtsspital gebracht habe, dann musste ich persönlich Garantie übernehmen, dass ich alle Rechnungen zahle. Sonst haben sie mich gerade wieder weggeschickt. Da bin ich nicht einmal auf die Notfallstation gekommen. Ohne, dass ich die Garantie gebe. Hey, und ich musste Entscheidungen treffen und habe Leute abgeliefert im staatlichen Spital, obwohl ich gewusst habe, das ist ein Todesurteil. Weil ich das Geld nicht hatte, um die Garantie zu geben. Kennen wir vielleicht nicht mehr so. Hey, das ist ein Blankoscheck. Das ist ganz gewaltig, was der Samariter macht. Und jetzt kennen wir die Geschichte, gell? Seit der Sonntagsschule wissen wir, ich sollte mehr wie der barmherzige Samariter handeln. Wer ist einverstanden mit dieser Schlussfolgerung? Hä? Ach komm, also sicher, oder? Da haben wir es so gelernt. Das wissen wir doch. Wir sollten ein bisschen mehr barmherzige Samariter sein. Und jetzt glaube ich, dass Jesus mit dieser Geschichte etwas ganz anderes hat zeigen wollen. Vielleicht noch als Hinweis. Hey, mit den Kindern müssen wir schaurig aufpassen, dass wir nicht all die Geschichten so moralisierend platzieren. Wie kommt es zu dieser Geschichte? Was bringt Jesus dazu, die Geschichte zu erzählen? Was soll die Geschichte auslösen? Und da müssen wir immer ein bisschen den Zusammenhang lesen. Es heißt, da stand ein Gesetzlehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Hey, was hat er im Sinn? Was macht er? Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wow, das ist aber eine gute Frage, oder? Hey, kann man eine bessere Frage stellen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die zentralste Frage, die es gibt. Ganz gut. Und jetzt, ihr kennt euch aus, was müsste Jesus für eine Antwort auf die Frage geben? Die haben ihn parat, oder? Folge mir nach. Noch andere Antworten? Glaube an mich. Jesus hätte in dieser Situation können den berühmten Satz sagen, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, die verloren sind, oder? Jesus hätte können sagen, hey, genau für diese Frage bin ich gekommen. Und für da werde ich am Kreuz sterben. Dass du dich nicht selber musst erlösen, du brauchst mich. Du brauchst meine Errettung. Das wäre doch eine Antwort gewesen. Auf die Frage. Theologisch richtig, oder? Ich finde schon. Jesus reagiert ganz anders. Jesus sagt, hey, du bist ein Gesetzeslehrer, das weißt doch du. Was sagt das Gesetz? Und dann sagt der Mann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt der große Moment von Jesus. Jetzt kommt Jesus und sagt, hast du ja gewusst, das schaffst ja du gar nicht. Du erfüllst doch gar nicht die Bedingungen. Jesus macht das nicht. Und könnt darauf achten, beim reichen Jüngling macht das auch nicht. Er sagt ihm auch nicht, du schaffst das nicht. Sondern auch beim reichen Jüngling zeigt Jesus, hey, es geht noch um viel mehr. Und Jesus erzählt in dieser Situation, jetzt erzählt Jesus die Geschichte vom Samariter. Und ich weiss, jetzt müssen wir ganz fest vielleicht ein bisschen umdenken. Für mich war es ein radikales Umdenken gewesen. Was für ein Ziel hat Jesus mit dieser Geschichte? Warum erzählt er sie? Warum erzählt er sie, obwohl der letzte Satz von dem Text heißt: Darauf forderte er ihn auf, dann geh und folge seinem Beispiel. Folge dem Beispiel vom Samariter. Das ist der letzte Satz, wo Jesus dem Mann sagt. Und trotzdem glaube ich, kann die Geschichte nicht verstanden werden als ein Appell, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Noch mehr Selbsterlösung. Noch mehr, das schaffe ich, das muss ich doch schaffen. Sondern ich bin davon überzogen, gleich wie beim reichen Jüngling. Den Mann darf erkennen, da bin ich ja hoffnungslos überfordert. Das klingt mir ja gar nicht. Gottes Liebe von ganzem Herzen. Der Nächste Liebe wie mich selber. Das ist ja gar nicht wahr. Und ich glaube, Jesus redet mit dem Mann, aber eigentlich hat er seine Jünger, hat er uns vor Augen. Und er will uns erklären, wie wir die Geschichte verstehen können. Geschichte mit einer neuen Rollenverteilung. Wir sind es, die unter die Räuber gefallen sind. Hilflos, halb tot. Das sind wir. Und Jesus will uns dienen und uns wiederherstellen. Und er macht alles. Nur Jesus kann einen Blankoscheck verteilen. Er macht alles. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir irgendwann uns versteigern, auch in einer religiösen Überheblichkeit, und irgendwann bin ich dann der Samariter. Sondern wir sind nur Menschen, die auf Jesus hinweisen. Jesus bleibt der Samariter. Jesus bleibt der, der denen, die in die Räuber gefallen sind, echt zur Seite stehen. Aber wir dürfen hinweisen auf Jesus. Ich glaube, die Geschichte ist einmal mehr eine ganz starke Aussage. Zu verstehen, was Jesus für uns tun hat und was Jesus für uns tut. Jede Woche neu. Und wenn wir da verstehen, dann prägt es unser Herz. Und dann können wir eine Herzenshaltung haben, um überhaupt anderen Menschen zu begegnen, die auch unter die Räuber gefallen sind. Und ich glaube, dann gibt es einfach keinen Raum für moralische Überlegenheit. Moralische Überlegenheit drückt durch alle Poren. Das musst du nicht machen, das spürt man. Und das spürt man sehr schnell. Und die Menschen spüren es sogar, wenn wir es nicht einmal sind. Ich bin einer, der unter die Räuber gefallen ist. Und ich falle es immer wieder. Und ich brauche den Samariter für mich selber. Immer und immer wieder. Hey, diese Woche, in unseren Gedanken, wo haben die Räuber zugeschlagen? An Vergleichen, an Neid, an Bitterkeit, an Sorgen. Sorgen sind so Räuber, die zuschlagen. An Unversöhnlichkeit. Wo haben Träuber zugeschlagen an unseren Taten. Und für das ist Jesus gekommen. Er ist unser Samariter. Und je mehr wir da einfach als Herzenshaltung mit uns tragen, ich bin auch einer, der unter die Räuber gefallen ist. Ich glaube, so können wir den Menschen begegnen, die Jesus ablehnen, die kein Interesse haben. An dieser Herzenshaltung liegt es. Vielleicht ist das Gleichnis für dich völlig neu und du sagst, boah, Andreas, ist für mich völlig neu gewesen. Ich finde es spannend, von dieser Seite anzuschauen. Und so können wir Menschen begegnen. Mit Liebe und Annahme. Ein Förderer werden, ein Ermutiger werden. Einer werden, der Fehler zudeckt. Hey, und du wirst sehen, wie Menschen sich auch öffnen. Für die Botschaft von Jesus, die in der Theorie sie nicht interessiert. Aber für Liebe und Annahme sind wir alle offen. Du kannst das nur, wenn du selber die Sicherheit, die Annahme in Jesus kannst annehmen. Jeden Tag neu. Wenn das nicht etwas ist, mal, wo ich mich bekehrt habe. Vor 40 Jahren. Nein, du brauchst den Samariter jeden Tag. Und er ist da. Und er gibt einen Blankoscheck. Nur so können wir lieben. Nur so können wir echtes Interesse haben an unserem Gegenüber. Und da will ich euch einfach noch etwas sagen, was ich glaube, ganz wichtig ist. Wenn Menschen spüren sollen, dass du Interesse hast an ihnen, dann musst du eine Person sein, die ganz verschwiegen ist. Wo die Leute spüren, wenn ich dieser Person, ich würde es gerne jemandem anvertrauen. Und wenn ich es dieser Person anvertraue, dann zieht das keine Kreise, dann geht das nicht weiter. Ich glaube, da geht es auch darum, dass wir nicht gewundrig sind, sondern echtes Interesse haben. Durch das, dass Jesus uns die Liebe schenkt für die Person. Anteilnahme. In die Schuhe schlüpfen vom anderen. Wieder nachfragen. Nähe. Zeit haben. Ich glaube, das sind alles ganz gewaltige Schlüsselöffner. Und wenn wir das tun, ich glaube, dann dürfen wir es auch nicht vergessen. Dann dürfen wir fröhlich, locker, flockig, einfach ehrlich und authentisch unseren Leuten gegenüber einfach erzählen, so erlebe ich Jesus. Das ist jetzt gerade passiert. Meine Kinder haben da und da in der Schule gehabt und dann haben wir dafür gebetet und dann ist das passiert. Und red auch über die Sachen, die dich für deinen Glauben im Moment auch noch schwierig sind. Wo Gott auch nicht deine Gebete hört. Bis authentisch. Und die Leute werden etwas spüren, der lebt ja mit dem Jesus. Das ist ja etwas, was ganz nah ist, was sein Leben ausfüllt. Und dann lade ich. Ich finde, es braucht nicht viel Mut. Einer Person einfach zu sagen, lass, du kannst den Jesus selber kennenlernen. Gehen wir mal auf ein Experiment ein. Rede mal mit ihm. Die Frommeren nennen das Beten. Du kannst einfach normal mit ihm reden. Und erzähl mal das, wo dich beschäftigt. Und sag ihm einfach mal, hilf mir. Und lass dich überraschen, was Gott in deinem Leben tut. Ist das schwierig? Da jemandem zu sagen? Lade ich ein auf ein Experiment? Braucht immer noch Mut, oder? Aber es ist nicht mehr so ganz so schwierig, wie wenn du das ganze Evangelium erklären musst. Lade die Leute ein. Auch einfach zu sagen, darf ich für dich beten? Ich bin nach 5 Jahren wieder einmal in meiner Firma gesehen, diesen Sommer. Und habe meinen Chef getroffen und das Erste, was er mir gesagt hat, war, Andreas, meine Tochter hat jetzt mit der Schule angefangen. Wisst ihr, warum er mir das als erstes erzählt hat? Weil er dort mal, bevor ich auf Rina gekommen bin, seine Not mit mir hat dürfen teilen, dass sie keine Kinder haben können. Dass sie jetzt in einer Kinderwunschklinik sind. Und der erste Versuch gescheitert ist. Und dann habe ich ihm einfach können sagen, du, ich bete dafür. Hey, nach 7 Jahren war das erste. Andreas, unsere Tochter, ist in der ersten Klasse. Von Jesus berührt, Menschen berühren. Mit Liebe und Annahme. Mit echtem Interesse. Mit Anteilnahme. Und dann darfst du über deinen Glauben reden. Ich möchte euch nochmal Mut machen. Und ich habe euch wieder so Fützeli gemacht, habe die alten ausgegraben, wenn es nicht mehr am Kühlschrank hängt, gell, mit diesen Punkten. Und hinten hat es ein Gebet drauf. Ich glaube, das brauchen wir jeden Tag. Jesus, lass mich die Menschen sehen mit deinen Augen, mit deiner Liebe. Schenk mir deine Weisheit, wie ich den Menschen heute hilfreich begegne und auf dich hinweisen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Gebet. So für im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Und lass dich überraschen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir nicht einfach nur den Job gefasst haben, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, sondern dass wir die Menschen sehen mit deinen Augen, weil wir uns auch sehr bewusst sind, dass du uns auch gesehen hast. Wo wir von Räubern überfallen, am Boden gelegen sind. Und dass du uns siehst, wenn die Räuber wieder zuschlagen in unserem Alltag. Und dass wir dich dürfen kennen als den barmherzigen Samariter. Und lass uns Hinweiser sein auf dich, Jesus. Wir sind Samariter. Amen.